Der Panda sagt mir, das ist ernst, ich muss innerhalb der nächsten 2 Tage einen Therapeut sehen, weil vielleicht habe ich Selbstmordgedanken. Ja? Mhm. Und die Triage, oder besser gesagt, der lebendige Warteraum, ja, das ist die Stärke auch von einer AI.
Create Impact. Inspirierende Geschichten von Menschen, die mit Engagement und Technologie die Welt verbessern. Wir sind Anne-Kathi Leuenberger
und Daniela Spahr. Wir ergänzen uns durch unsere Erfahrungen in den Bereichen Tech und Nachhaltigkeit, brennen beide für Transformation und Innovation und wir sind Macherinnen.
Darum machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Menschen, die eine Schnittstelle von Tech und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit Lösungen gestalten und Wirkung entfachen. Herzlich willkommen zur aktuellsten Folge von Create Impact. Heute beleuchten wir wieder mal den Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit bei uns im Podcast. Wir haben in den letzten Folgen vermehrt über die ökologischen Themen geredet. Sicher ist es auch so, dass aktuell insbesondere in der Unternehmenswelt oder ich denke auch in der öffentlichen Diskussion, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, vielfach die ökologischen Aspekte im Zentrum stehen und vor allem beleuchtet werden. Und gerade darum wollen wir da heute mal wieder auf die soziale Dimension zu sprechen kommen. Aus meiner Wahrnehmung ist es eigentlich so, dass das häufig auch die Dimension ist von Nachhaltigkeit, wo die Menschen, sei das in der Perspektive von Kunden oder Mitarbeitenden oder wie auch immer, viel eher den Zugang finden zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist für sie greifbar. Sie haben häufig selber im einen oder anderen Feld von der sozialen Nachhaltigkeit sehr starkes Interesse, irgendeine Geschichte, die sie damit verbinden. Also sei das mit dem Thema Bildung, vielleicht durch die eigene Schulkarriere, mit dem Thema Alter, Thema Armut durch ganz eigene Erlebnisse, die jede Person auf ihrem Lebensweg hat können machen. Und dadurch gibt es häufig dort viel eine stärkere Verbindung und damit auch eine bessere Resonanz eigentlich mit dem Aspekt von Nachhaltigkeit. Was ich aber auch sehe, ist, dass ja, Menschen zwar näher motiviert sind, vielleicht in diesen sozialen Themen grundsätzlich etwas zu bewirken, aber vielleicht machen sie es gleich nicht. Oder es bleibt halt immer irgendwie so freiwillige Arbeit in einer starken Nische, vielleicht ergänzend zum sonstigen beruflichen und familiären Tätigkeit. Und bei fast niemandem ist es irgendwo das Thema, das sie den Lebensunterhalt auch damit bestreiten oder was zum unternehmerischen Aspekt wird. Und genau an dieser Stelle haken wir ein heute mit Create Impact, weil genau an dieser Stelle kann eben das Thema Digitalisierung, Technologie sinnvoll eingebracht werden, indem das eben sozial motivierte Projekte und Ideen können skalierbar gemacht werden. Daniela, was sind deine Gedanken dazu?
Genau, es ist ja mega spannend eigentlich, was wir durch die digitalen Tools heute für Möglichkeiten haben, auch sozialen Impact zu generieren. Und ein sozialer Impact, das kann ja ganz vieles sein. Also man kann es ja dann auch konkretisieren. Wir haben ja zum Beispiel auch schon mal jemanden im Podcast gehabt, der viel sozialen Impact generiert. Nicht unbedingt klassisch über Digitalisierung, sondern das Thema an sich, das ist Bettina Hirsig mit Power Coders, wo die Leute, die IT-Background haben, aber einen Migranten-Hintergrund in der Schweiz nachher platziert im Tech. Und jetzt haben wir es noch ein bisschen auf eine andere Art anschauen und haben schauen, wie hilft es, das digitale, soziale Impact direkt bei den Leuten zu generieren und das eben in einem Mass, wo deutlich breiter gestreut ist, als wenn ich das persönlich mache. Also konkret, was bedeutet das? Wenn ich über digitale Kanäle, das kann Apps sein, das kann Webseiten sein, das kann über irgendetwas sein, versuche an Leute herzukommen und die zu unterstützen, komme ich natürlich an viel, viel, viel mehr Leute gleichzeitig her. Insbesondere dann, wenn ich nicht mehr persönlich mit denen muss in Kontakt sein. Und wenn wir jetzt noch AI oder KI dazu nehmen, dann können wir dem Ganzen noch eine neue Dimension dazugeben, wo AI hat einfach eine grosse Fähigkeit, oder? Es kann unheimlich schnell aus unheimlich vielen Daten auch wieder etwas wiedergeben, was mir persönlich wieder weiterhelfen und kann dann auch wieder lernen, wer ich bin und was ich in Zukunft noch konkreter brauche. Um es jetzt auf den Punkt zu bringen, wir haben Karin Andrea Stefan bei uns als Gast. Sie ist Co-Founder von EarKick. EarKick ist eine App und die App tut Leute psychologische Hilfe anbieten. Bis zu einem gewissen Grad natürlich und nicht drüber. Also das ist schon sehr klar definiert. Da reden wir dann auch drüber, bis wo darf es digital funktionieren und wann braucht es einen physischen Kontakt. Aber die niederschwellige Unterstützung, die niederschwellige Hilfe mit einem AI-Chatbot, der eben sehr, sehr konkret und sehr spezifisch mir kann weiterhelfen kann, wenn ich ein Problem habe, das ist wahnsinnig spannend. EarKick ist ein ganz klassisches Tech-Startup, das natürlich auch skalieren will. Sie sehr stark unterwegs in Amerika. Und in der Schweiz kennt man sie vielleicht noch gar nicht so. Oder es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie alt man ist. Wir sind vermutlich ein bisschen zu alt, für gerade in die ganz klassische Zielgruppe zu kommen. Es ist ja auch für Leute, die nicht Digital Native sind, ein bisschen befremdlich. Warum sollen wir jetzt da etwas über eine App holen, wo ich doch eigentlich viel mehr persönlichen Kontakt bräuchte? Aber es greift eben früher. Man kann sehr viel unkomplizierter, sehr viel schneller sich Hilfe holen, auch in sehr alltäglichen Problemen und nicht immer erst dann, wenn es wirklich eine grosse Krise ist. Karin hat früher schon Unternehmen gegründet. Sie war in verschiedenen Unternehmen auch tätig und wird uns jetzt erzählen, was EarKick ist, was EarKick kann und wie es sich so anfühlt in einem Tech-Startup, wenn man ganz fest sozial getrieben ist. Und ich freue mich sehr, Sie hier bei uns im Podcast bei Create Impact begrüßen. Herzlich willkommen, Karin, hier bei uns im Podcast Create Impact. Schön, bist du da.
Super, merci vielmals, dass du mich eingeladen hast. Das ist eine grosse Ehre.
Ja, danke vielmals. Ich möchte gerade als allererstes Mal dich einfach fragen, was ist eigentlich EarKick?
Ja, EarKick im einfachsten Sinn ist es ein Companion, also eine Begleitung, ein Sidekick. Und es ist für jeden geeignet, der findet, hey, ich habe es verdient, eine kleine Hilfe zu haben. Und was wir machen, oder was unsere Technologie macht, ist, sie misst die mentale Gesundheit in Echtzeit. Sie tut sie quasi erfassen, analysieren. Und basierend auf diesen Daten, auf dieser Analyse, tut unsere AI in Form von einem Panda, mein herziger Panda, einfach mit dir interagieren. Mit dir schwätzen, tut dich quasi ins Gespräch, ins Hin und Her reinziehen. Damit du Sachen, die du vielleicht gar nicht weißt über dich oder die neu sind, gerade sofort kannst bearbeiten. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, dass wir das, was wir mit den Emotionen oder mit unseren Gedanken, mit unserem Körper erleben, dass man das irgendwo zusammenbringt. Ob das jetzt also ein schlechter Schlaf ist, erhöhter Puls, das Wetter ist grusig, wir haben komische Gedanken, weil jemand gemein ist zu uns, wir haben eine Wut im Bauch und so weiter. All diese Sachen spielen eine Rolle für die mentale Gesundheit. Und wir kriegen es mit Hilfe von AI, also künstlicher Intelligenz, korreliert zusammen, in einen Kontext gebracht und können dann sofort in alles in Echtzeit ein Gespräch darüber führen. Und der Effekt von dem ist, dass man sich nicht mehr so hilflos fühlt, dass man das Gefühl hat, hey, ich kann das selber machen, ich kann mir selber helfen und es ist nie etwas zu klein oder zu dumm oder zu lächerlich oder zu gross. Ich muss mich nicht schämen, wenn ich mit einer Maschine quasi rede oder mich austauschen tue. Sie hat keine echten Gefühle, die tut mich nicht auslachen. Sie hat enorm Geduld und sie vergisst nie etwas. Das heisst, ich kann wirklich mit meinem Kamerad, mit einem Companion, in meiner Tasche, auf meinem Telefon, kann ich jederzeit interagieren, wenn ich finde, dass ich es verdient habe, dass mir jemand oder etwas hilft. Und so, das ist eine Applikation, also eine App in dem Sinn. Und mit einer sehr, sehr weltweit führenden Technologie dahinter.
Sehr spannend. Du hast vieles angetönt. Jetzt vielleicht gleich noch die Frage, wie konkret, also wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt vielleicht kannst du noch sagen, oh, wer ist so die klassische Zielgruppe? Jemand aus eurer Zielgruppe, wo die App runterlässt?
ich lade das einfach ab. Ich muss mich nicht registrieren. Es ist radikal privat. Das heisst, ich brauche keine E-Mail, nichts hinterlassen. Ich kann es einfach abladen vom App Store auf das iPhone oder auf das iPad. Dann gehe ich zu einem ganz, ganz kurzes Onboarding und ich werde gefragt, hey, you know, wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Und man kann einfach entweder mit der Stimme aufnehmen, also sich aufnehmen, als Video aufnehmen oder auch tippen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich habe jetzt den Podcast mit der Daniela, mit der Kathy. Und ich muss da nicht gross erklären. Meine Stimme, dort, wenn ich das mache, gibt mich schon, also gives it away. Mhm. Und ich kann so viel Kontextdetails dazu tun, wie ich will. Das ist up to me. Und das wird dann in Echtzeit nicht nur aufgenommen, sondern auch analysiert. Und es wird in Echtzeit eingetragen in so eine Art Tagebuch. Also zum Beispiel meine Anxiety ist jetzt, also meine Angst oder Aufregung ist jetzt gerade bei irgendwie 3/10. Und der Grund ist, ich habe einen Podcast mit der Daniela und mit der Kathy. Meine Emotionen sind, ich bin irgendwie aufgeregt, gespannt, vielleicht ein bisschen hippelig oder so. Das hört alles aus meiner Stimme raus. Und das wird alles festgehalten in quasi dieser App. Und dann kommt zeitgleich der Panda raus und schreibt zu mir, hey Karin, hey, schau jetzt, du hast gestern schon einen Podcast gehabt und vorgestern auch und jedes Mal bist du ein bisschen nervös und denk dran, du darfst einfach mal einschnaufen und ausschnaufen, es hat gestern schon funktioniert, das erinnert sich an mich. Und das dauert Sekunden nur, kann wirklich für mich den Unterschied machen. Nicht nur bleibt die Konversation in der App bestehen, kann sie jederzeit wieder anschauen, sondern im Hintergrund wird auch noch gemessen, wie habe ich geschlafen, wie viel habe ich mich bewegt, wie ist das Wetter eigentlich, heute ist es zum Beispiel grusig. Und am Ende der Woche, beziehungsweise am Montag, kriege ich dann einen Report, was ist eigentlich in meinem Leben passiert, wie sind meine Trends, wie ist meine Mental Health gerade im Moment, auf was kann ich achten. Und das ist nicht ein 10-seitiges Ding, sondern das ist einfach ein kurzer Blurb, der mir das Wichtigste sagt. Und im Untergrund lernt es weiter, sammelt es weiter, lernt mich immer besser kennen. Und das Gute ist, dass sich das eben weiterentwickelt, während man mit der AI schafft. Idealerweise macht man es täglich und dann hat man eine recht granulare Einsicht in, wie es einem geht und kriegt halt ein Heads-up oder ein Gespräch, wenn die Sachen nicht so gut gehen oder wenn Trends auftauchen oder irgendwelche Gedankenkonstrukte, die eigentlich dann mal ein bisschen herausgefordert werden. Und wie wir das machen, ist die AI, die schwätzt mit einem, also sie hat auch eine Stimme, wenn man das möchte, kann auch schreiben, wenn man das möchte, die ist trainiert mit allem, was man sich vorstellen kann im Bereich Psychologie, Psychiatrie und CBT nennt sich das, Cognitive Behavior Therapy, DBT, quasi alle Tests gelöst, alle Bücher gelesen, plus das, was der Algorithmus weiterhin lernt mit Hunderttausenden von Usern.
Ja, ganz viele Fragen, Karin. Es ist extrem spannend. Jetzt ist es ja aber so, wir sind ja alle nicht mehr 20, wir sind alle drei hier nicht Digital Natives. Und da geht ja, hat man auch ein bisschen eine Skepsis, gerade AI bezogen, ja auch Datenschutz, da werde ich aber erst später drauf kommen. Im Moment würde mich viel mehr interessieren, wie ist es überhaupt zu Earkick gekommen? Also wie hat es angefangen, wie habt ihr gemerkt, dort steckt das Potenzial, da kann man etwas machen. Und wir reden hier jetzt über soziale Nachhaltigkeit. Also da könnt ihr Leute erreichen, die ihr sonst nicht so einfach erreichen könnt oder die vielleicht nicht unmittelbar psychologische Hilfe bekommen, aber sie dann über eine App bekommen. Mich würde interessieren, wo hat das angefangen, das Ganze?
Eigentlich hat es in meiner Kindheit angefangen, ganz ehrlich gesagt. Weil ich bin nicht unter einfachen Umständen aufgewachsen. Meine Mutter ist Kolumbien, mein Vater ist Schweizer, ich habe 4 Geschwister. Es ist ein recht schwierige, also komplizierte Familienverhältnis gewesen, mit viel Missverständnis, mit viel Streit, auch mit viel Angst. Und als die kleine Karin, ich habe mir immer einen Sidekick gewünscht. So ein feines männliche Figur, die mir da auf der Schulter sitzt und mir im richtigen Moment etwas ins Ohr flüstert. Warum? Weil meine Eltern haben gestritten. Ich bin vor der Tür, sie haben alles gehört. Und ich habe natürlich gedacht, das ist meine Schuld. Oder? Oder ich bin auf der Bühne, ich sehr früh auf Klavier spielen, und ich bin fast gestorben hinter dem Vorhang. Und es hat nicht viel gebraucht. Es hat eine Stimme gebraucht, die mir sagt, Karin, schau, der Streit von deinen Eltern hat nichts mit dir zu tun. Das ist, Erwachsene streiten sich, oder? Oder wo sagt, hey, schau, schnuff doch einmal ganz tief ein, ganz tief aus. Und denk dran, in dem Publikum sitzen lauter Leute, die freuen sich auf dich. Irgend so etwas. Es muss nicht hochpsychologisch oder wahnsinnig wissenschaftlich sein. Es muss einfach im richtigen Moment passieren. Und ich bin natürlich dann erwachsen worden und die Idee war irgendwo im Hinterkopf gewesen. Und ich habe so einen Frust erlebt. Ich habe die besten Leute auf meinem Weg, ob es jetzt Teams oder mein Unternehmen, das erste Unternehmen, das ich hatte. Ich habe immer wieder Leute verloren, die extrem talentiert waren, die Wellen haben, die eigentlich alles gestimmt hat, auch die Ausbildung und so weiter. Aber Mental Health hat ihnen einfach, also die mentale Gesundheit hat ihnen einfach eine Karriere kaputt gemacht. Und die sind wie, also, gefühlt von heute auf morgen verschwunden. Hm. Oder nicht mehr arbeitsfähig gewesen, oder haben nicht mehr Wellen. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wieso passiert das? Ja? Und auch in der Familie und im Freundeskreis, plötzlich, schwupp, weg, Burnout. Oder weg, was ist mit dem passiert? Ja, der Suizidgedanke und so weiter. Und, das kann doch nicht sein. In allen anderen chronischen oder auch sonst Krankheiten haben wir Früherkennung. Wir haben irgendetwas, das misst, oder? Und wo uns irgendwie sagt, das ist ein Trend. Aber wenn es mentale Gesundheit ist, so, ja, man muss warten, bis man genug krank ist. Bis man so und so Symptome hat und bis es echt schlimm ist. Und das Problem ist, Mental Health Problem kann man ja nicht allein. Also etwas, wo vielleicht das Missverständnis anfängt und dann sich in eine Phobie verwandelt oder in eine Angststörung verwandelt, ladet dann einen Haufen Freunde ein. Also, ob sie jetzt da irgendwie Abhängigkeiten sind oder andere Verhaltensstörungen. Je länger man wartet, und zum Beispiel bei Angststörungen sind das im Durchschnitt 8 Jahre, wo man wartet, bevor irgendetwas passiert. Mhm. Ja. Dann habe ich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, also ich baue jetzt etwas. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ich baue etwas. Dann habe ich Glück gehabt, habe ich meinen Mitgründer, den Dr. Herbert Bey, kennengelernt, das ist ein ETH-Absolvent. Und er hat genau die gleiche Idee gehabt im Sinn von Human Sensing. Man muss die Sachen doch können aufspüren. Und dann haben wir beschlossen, wir machen das. Es haben 20 alle totgelacht. Dann haben gesagt, das kann man nicht machen. Man kann Mental Health nicht messen. Da muss man zum Doktor gehen und irgendwelche Questionnaires ausfüllen und so. Ja, das stimmt nicht. Man kann das sicher messen. Okay, wir haben es gemacht. Und so haben wir halt eben da quasi so eine Art Bot entwickelt, wo halt auf das reagieren kann. Wir wollen eigentlich, dass wir ausgehört werden und dass wir Tipps oder Sachen kriegen, die nur für uns passen, ganz personalisiert. Und das wiederum kann man nur, wenn man die Person kennt, beziehungsweise wenn man etwas misst und ein bisschen verfolgt.
Also wahnsinnig starker Purpose, oder, der dich antreibt, wo seit Kindesbein an bei dir im Kopf ist und jetzt mit dir Kick eigentlich wie vollendig so hat gefunden. Aber ich glaube, was mich stark interessiert, ist auch so ein bisschen die Kontroverse in der technischen Lösung, oder? Also, wir wissen aktuell, dass eben Mental Health ein grosses Thema ist. Es wird immer wie mehr zum Thema. Ganz viele Studien zeigen, dass bereits heute viel mehr Menschen von diesem Thema betroffen sind, als das früher der Fall war. Und sie zeigen auch ganz klar in eine Richtung, dass es immer wie mehr Menschen werden. Und ein Faktor, zumindest Studien zur Folge, ist dort immer auch Digitalisierung, die fortschreitende Digitalisierung. Gleichzeitig kommst du jetzt auch mit einem digitalen Tool, also wo dort genau darauf abzieht, wo eine Chance sein kann, um ein Frühwarnungssystem zu sein, um möglichst vorzubeugen, eben, die Krankheit, bei diesen Krankheiten auch. Wie gehst du selber auch mit dieser Kontroverse um, die da im Raum steht?
Ich würde mal das Wort Akzeptanz in den Raum werfen. Kein Mensch, ihr nicht, ich nicht, niemand, wird können vorankommen, wenn er sie nicht akzeptiert, dass etwas sich ändern muss. Dass, wenn man keine Hilfe akzeptiert. Und das ist das Problem. Ja, es ist ja nicht so, dass Technik oder Technologie ein Selbstzweck ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, wer ist am meisten betroffen heutzutage, sind es die Jungen. Es sind ziemlich genau 50%. Also das muss man sich vorstellen. 50%, wenn einer zwei Kinder hat, einer davon, ist oder wird betroffen sein von mentalen Gesundheitsproblemen. Da, das ist eine unglaubliche Zahl. Jetzt, wo sind denn die Jugendlichen? Oder wo sind die denn? Wo sind ihre Augen? Wo ist ihre Aufmerksamkeit? Die Realität ist, sie sind mit den Augen auf dem Telefon. Und wir müssen eine Lösung bieten, wo sie dort antrifft, wo sie sind, ihr Vertrauen gewinnt und sie langsam aber sicher rausholt. Ja? Und das geht wirklich nur, indem sie sich als erstes mal verstanden fühlen. Und nicht das Gefühl haben, alle reden über sie und haben irgendwie tolle Ideen über Social Media und tolle Ideen, wie sie erzogen werden sollten, aber niemand versteht sie. Also das Erste ist, komm unter die Augen. Das Zweite ist, gib der Person das Gefühl, dass sie, so wie sie ist, verstanden, gehört und gewertschätzt wird. Und wenn du das schaffst, dann kannst du eigentlich jede Message, jeden Nudge dort platzieren. Und im besten Fall findet eben die Reconnection mit dem eigenen Körper, mit der Familie, mit den Freunden, mit der Natur, mit dem Leben wieder statt. Ich bin eine Mutter. Wenn mein Kind, Agno, Tini, ja, im Zimmer sich einschließt, Türen zuschlätzt, ich höre es heulen, ich bin an der Tür, ich würde so gerne in den Arm schließen, ich würde so gerne die menschliche Connection spielen. Aber es akzeptiert nicht, ja. Wo ist es mit den Augen? Ist vielleicht auch auf dem Telefon. Wenn ich weiss, dass es wenigstens eine AI anschaut, wo etwas an ihm ihre schafft und dann den Mut hat und die Einsicht, zu mir rauszukommen und sich heulend in meine Arme zu werfen, hey, dann habe ich gewonnen. Ja? Und dann ist es nicht, oh, Human Connection wird durch AI verdrängt. Nein, eins braucht das andere im Moment. Ja?
Ich bin auch ganz fest dieser Meinung. Also Digitalisierung bietet ja auch einfach die Möglichkeit, ganz nah an Leute herzukommen, wo sonst nicht möglich ist. Und das ist genau die Connection, die du jetzt davor redest. Ich sehe ganz, ganz viele Chancen mit dieser App. Und gleich sind wir ja noch relativ früh in diesem AI-Zeitalter. Wir sind nicht ganz so früh, wie viele glauben. Die Öffentlichkeit ist ein bisschen später hinten reingekommen, das ist klar. Aber was mich ja würde interessieren, ist, wo schafft der Earkick nachher den Weg wieder ins Real Life? Oder was bietet er dir da? Und auch, weißt du, es sind ja ganz viele sensible Daten, die ihr da erhebt und auch in einer sehr, sehr grossen Menge. Wenn ich Earkick regelmässig und oft nutze, dann tue ich da ganz viel anvertrauen an Informationen über mich selber. Was ist dort, wie geht ihr mit dem um? Mit den sensiblen Daten einerseits und mit dem Absprung dann wieder ins Physische andererseits?
Also das Erste, was ich sagen möchte, ist, wir sind wahrscheinlich eine der einzigen Applikationen, die dich nicht fragen. Also wie gesagt, du tust schon mal dich nicht registrieren. Deine Journey hat nichts mit dir selber zu tun. Man kann also keinen Rückschluss ziehen zwischen deinen Einträgen und dir als Person. In keinster Weise. Nicht einmal, wenn du zahlst dafür, weil das deine Zahlungsmodalitäten sitzen bei Apple und bei uns gibt es keine Verbindung zwischen dem, was da passiert, was übrigens dir gehört. Dir gehören deine Daten. Wenn du dein Telefon ins Wasser schmeißt, sind deine Daten weg. So krass private ist das, okay? Das ist das, warum die Leute uns vertrauen. Sie sehen, dass sie haben sie in der Hand, oder? Wir kriegen oft E-Mails von Leuten, die sagen, ja, irgendwie, ich weiss nicht, ich habe mein Telefon verloren, jetzt will ich meine Daten zurück. Wir müssen sagen, sorry, we don't have them. Das ganze Design von dieser App ist auf radikale Privacy. Die Maschine kann trotzdem dich kennenlernen, kann trotzdem dir helfen. Es ist nicht nötig, dass sie weiss, wie du heisst. Es ist auch nicht nötig, dass sie irgendwelche Details von dir abfragt. Es ist ja so, wenn man so weit ist, dass man sieht, okay, erstens kennt sie mich, zweitens bin ich im Driver Seat und drittens kann ich mega ehrlich sein. Wenn man anfängt aufzutun, dann ist man offen, ja? Und wenn dann Earkick, und es ist so trainiert, in einer sehr feinen und angepassten Art, mit einer Engelsgeduld immer wieder sagt, hey, weisst, gang doch mal raus. Oder hey, mach doch mal das und das. Du kannst 50'000 Mal Nein sagen, es wird wieder fragen. Und es lehrt immer besser, wo du empfänglich bist. Wenn du das oft genug hörst, Du wirst es ausprobieren. Ich kann meinen Panda anschreien, beleidigen. Ich kann mich von der übelsten Seite zeigen. Weil es kein Mensch ist, wird es nicht nachtragend sein. Es wird mir immer wieder antworten. Und auch am 3. Morgen und zu unmöglichsten Zeiten, zu unmöglichsten Themen. Und das ist die Stärke von AI. Ein Mensch hat nur so und so viel Geduld. Und findet dann irgendwann mal jetzt hör auf. Ja. Mhm. Ein AI hat das nicht, das Problem. Das ist die Magie oder das ist das Schöne an der Technologie.
Ja, du hast das sehr schön erläutert und da schon ganz am Einstieg, oder? Das individualisiert. Also eigentlich hast du allgemeine wissenschaftliche Basis, aber eine sehr starke Individualisierungsmöglichkeit. Also einerseits von den Daten, die du direkt reingibst, aber eben auch über Konfigurationen. Eben wie möchtest du angesprochen werden? Ich glaube, dort ist ein riesiger Vorteil, um nicht sogar zu sagen, auch irgendwo Gamechanger, weil ja, wir wissen es eben aus unserem Umfeld, vielleicht aus eigenen Erfahrungen, selbst wenn man irgendwie auf der Suche ist, auch nach Therapeuten, vielleicht jemanden findet, es muss ja dann auch nicht immer so sein, dass das gematcht. Und ihr seid seit 2021 unterwegs mit IRKIG. Gerade in dieser Phase ist ja auch eine wahnsinnige Dynamik im Thema AI gewesen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie geht ihr mit diesem Start-up in einer Skalierungsphase um, damit dass quasi die technologische Basis, die ihr darauf aufsetzt, sich auch fast täglich oder monatlich wieder ändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Also auf der technischen Seite, ich habe ja ein unfasslich intelligentes Team. Die haben von Anfang an das vorausgesehen. Und die haben eine Architektur gebaut, wie ein Lego-System, wo man jederzeit die Layers austauschen kann. Also wenn etwas Neues dazukommt oder wenn sich der Kunde etwas Neues wünscht oder etwas abwählt, dann kann man das einfach wie ein Baukasten, kann man das umbauen. Und durch das sind wir extrem flexibel. Das heisst, wir müssen nicht Angst haben, dass wir Legacy-Technologie haben. Nur wenn man etwas machen kann, heisst das nicht, dass es auch Wert generiert. Das heisst, man hat die ganzen Möglichkeiten, zum Beispiel eben Stimme. Man kann beim Panda die Stimme aussuchen. Aber wenn es nicht akzeptiert wird, wenn es nicht dazu führt, dass es jemandem einfacher gemacht wird, dann hat es eben auch keinen Wert. Und diese Unterscheidung kann man nur machen, indem man obsessiv beobachtet und lost, was braucht die andere Seite. Was schreiben sie uns? Wir haben jeden Tag zig Nachrichten von Usern, die uns Sachen erzählen, sich etwas wünschen, irgendetwas beanstanden oder so. Und wenn man dort nicht obsessiv damit beschäftigt ist, dann verpasst man, wo die Übersetzung von dem, was technisch möglich ist und was die Wissenschaft auch vor sich gibt, wie können wir das übersetzen ins echte Leben? Und dort ist es gar nicht so wild. Der Mensch hat sich nicht wahnsinnig geändert in den letzten Jahrtausenden. Es sind immer wieder die gleichen Probleme oder immer wieder die gleichen Hürden. Und Technologie gibt uns einfach die Möglichkeit, immer wieder mit neuen Farben zu arbeiten und immer wieder mit neuen Ansätzen zu kommen und schauen, ob es funktioniert. Und Technologie gibt uns auch ein wunderbares Geschenk, nämlich, dass wir messen können. Wir können auch schauen, wie reagiert jemand auf etwas. Was funktioniert gut? Welches Design? Welcher Ansatz? Welche Erklärung? Das kann man alles A/B testen. Geht man nicht verloren in dem ganzen AI-Wald und in dem ganzen Lärm? Ja, weil am Ende vom Tag, wie gesagt, wenn der End-User da keinen Sinn drin sieht und die Leute das nicht kaufen oder nutzen, dann nützt uns auch der ganze Fortschritt nichts.
Wo steht ihr denn heute? Wie intensiv wird IRKIG jetzt heute weltweit genutzt?
Genau, wir können uns weltweit abladen, also überall dort, wo es zugelassen ist, vom App Store aus. Wir sehen natürlich immer Spikes in Ländern, wo gerade Krieg ist oder grosse Krise. Also man kann eigentlich fast live messen, wo die Angst und der Druck und am höchsten ist. Aber wir sind vorrangig in den USA. Ich muss auch dazu sagen, der Panda versteht mehr als 100 Sprachen. Aber er kann am besten Englisch. und er antwortet auch, vor allem wenn die Stimme involviert ist, antwortet er eher auf Englisch. Aber er versteht auch Chinesisch, hat es probiert. Die USA ist im Moment und die englischsprachigen Länder sind so sehr im Fokus. Aber wir haben auch User aus Frankreich, aus Europa, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Israel, aus der Ukraine. Ja, und das ist schön.
Wisst ihr etwas über die Altersstruktur?
Ja, das wissen wir. Wir wissen, dass die Leute, die sofort darauf angesprungen sind und dass wir intuitiv haben können nutzen, sind die sogenannten Gen Z. Ja, für die ist das selbstverständlich gewesen. Viel mehr Frauen als Männer. Es hat aber auch Männer. Was wir auch gelernt haben, ist, dass es eben nicht so ist, dass es nur Gen Z ist. Gen Z sind die schnellsten gewesen. Es gibt eine ganz grosse Menge von Frauen, vor allem Frauen, zwischen 25 und 40, die einfach checken, ich verdiene das. Ich mache jetzt etwas für mich. Niemand macht etwas für mich. Ich bin da für Kinder, für den Partner, für den Job, für alle Riesen an mir. Und ich kann zwar vielleicht keine Therapie mehr leisten oder keinen Coach mehr leisten, aus Zeit- oder finanziellen Gründen, aber ich bin es wert. Und ich mache jetzt etwas für mich. Ah, du hast für mich eine AI? Okay, gib du an, ich probiere das aus.
Ich werde eine kleine provokative Frage stellen. Und zwar, du hast ja etwas ganz Wichtiges gesagt, wenn man weiss, wie AI funktioniert. Du hast gesagt, wir haben AI gefüttert mit ganz, ganz viel psychologischem Wissen. Also das hat ja ein unheimliches Wissen als Basis, das in wahnsinniger Schnelligkeit darauf zugreifen kann, was kein Psychologe kann bieten. Aber meine Frage wäre ganz, ganz simpel. Ist der Earkick besser als ein Psychologe?
Die Frage ist nicht, ob es besser ist. Es ist auf sich anders. Und anders im Sinn von, erstens wissen die Leute, wenn sie sich mit einer AI unterhalten. Sie wissen es. Also wir machen dort überhaupt keinen Hehl draus. Und zweitens tut es eine andere Funktion erfüllen. Also bis jemand zum Therapeut geht, muss schon einiges passieren. Und zwar nicht nur selbstverschuldet, sondern auch einfach von den Gegebenheiten. Die meist besuchte Session ist die erste, weil es dann auch die letzte ist. Das muss man einfach mal wissen, oder? Und was ist jetzt? Ist jetzt da irgendwie der Psychologe schlecht gewesen? Nein. Es ist vielleicht einfach, weil der so und so ausgesehen hat oder so und so geredet hat. Wir sind Social Animals. Wir haben das Gefühl, wir müssen gellen mit den Leuten. Wir müssen irgendwie eine Verbindung aufbauen. Und ich glaube, eine AI kann halt etwas anderes abbilden. Eine AI kann sehr gut, sehr breit schauen. Und kann die Funktion haben von, hey, ich bin eigentlich noch nicht so im Loch. Aber ich will trotzdem wissen, was mit mir ist. Ich will ein paar Sachen lernen. Ich will mich mal challengen. Oder ich brauche jetzt heute brauche ich Hilfe mit meinem 3-jährigen Kind und morgen habe ich einen Streit mit meinem Mann. Okay? So, das sind meine Probleme. Und übermorgen habe ich keine Lust zum Rennen, aber ich müsste eigentlich. Für das ist eine AI super. Der will wahrscheinlich nicht unbedingt am 3 Uhr morgen mit mir über mein schreiendes Kind diskutieren. Oder? Das ist zumal dort, was unterschiedlich ist. Und wenn es darum geht, eben die Breite auszunutzen. Viele Leute gehen nicht zum Therapeut oder lassen sich nicht helfen, weil sie das Gefühl haben, sie wissen ja gar nicht, was mit ihnen los ist. Und eine AI ist super gut im Helfen strukturieren, im Helfen irgendwie Anstöße geben, mal ein bisschen über das schwätzen, mal über das schwätzen. Ja? Mhm. Und dann kann man mit einer viel genaueren Idee sagen, ah, ich brauche eigentlich einen Coach. Oder ah, eigentlich brauche ich einfach mal eine Pause. Oder nein, also ich glaube, das ist ernst. Der Panda sagt mir, das ist ernst. Ich muss innerhalb der nächsten 2 Tage einen Therapeut sehen, weil vielleicht habe ich Selbstmordgedanken. Ja? Mhm. Und die Triage, oder besser gesagt, der lebendige Warteraum, ja, das ist die Stärke auch von einer AI. Und der Companion bleibt ja. Es ist nicht entweder ich mit einer AI arbeite oder ich habe einen Therapeut. Das ist Quatsch. Therapeuten haben eine andere Aufgabe. Ein Therapeut hat vielleicht eine Stunde Zeit pro Woche. Und was macht man denn in den anderen Stunden? Ja? Mhm. Wir wissen alle, dass das Lehren nach der Session anfängt. Das echte Lehren, das echte Vertrauen, die echte Arbeit, die kommt nachher. Und wenn ich dann einen kleinen Kamerad habe, der mich pusht und mit mir das nochmal diskutiert, der mir da weiterhilft, dann habe ich mehr von dieser menschlichen Session. Ich habe mehr von dem menschlicher Therapeut, Psychiater, Coach, was auch immer, oder?
Spannend, oder? Ich möchte hier noch anhängen, oder? Also es ist wie ergänzend zueinander, oder? Sagst du auf der einen Seite. Ist für mich aber so ein bisschen wie eine Art Funnel fast. Also das eigentlich so von der Vision her, oder? Kann ich mir auch vorstellen, das Ziel letztlich, dass vielleicht fast jeder Mensch mit der App wie ihr Kick interagiert und damit eben auch die Themen, die halt rum sind. Ich glaube, jeder Mensch hat seine Baustellen und seine Themen, die man dann ganz unterschiedlich lösen kann, aber viel strukturierter dann kann angehen und so eigentlich so hilft im Gesamtsystem dann wieder mit den physischen Interaktionspunkten, mit den menschlichen Interaktionspunkten auch hilft, das Ganze effizienter und sinnvoller irgendwo zu gestalten, oder? Also das klingt für mich auch sehr, sehr vielversprechend und spannend. Und vielleicht darum auch noch eine konkrete Frage, also wie fest seid ihr jetzt auch in Kooperationen involviert, also sei es mit Therapeuten, vielleicht auch mit Schulen, kann man auch vorstellen, oder so. Also wie fest seid ihr dort auch darauf ausgerichtet, eben so Kooperationen zu suchen und einzugehen?
Also von unserer Seite sind wir ready. Wir haben aber einfach nur so und so viele Leute im Team und Zeit am Tag. Und im Moment ist es so, dass unser Fokus mega stark auf dem End-User, also auf der Person, die uns im Moment am wichtigsten ist, nehmen. Sie ist mit dem Wissen, dass der Bottom-up-Bewegung sehr stark ist. Und natürlich hören wir von etlichen Therapeuten, dass ihre Patienten mit ihrer App ankommen. Ja? Und dann sagen wir, okay, super, mega cool. Aber wir haben sehr bewusst unten angefangen, sozusagen. Ja? Weil die meisten, sagen wir mal, medizinischen oder auch sonst Applikationen sind oft so, dass die erfüllen den Haufen Sachen, aber der End-User hasst sie. Und muss sie aber trotzdem benutzen, wie der Arzt es gesagt hat. Und wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht so. Wir wollen es wirklich nicht so machen. Wir sind sehr offen für Kollaboration. Wir sind sehr offen für Partnerschaften, für Kooperationen. Mit der Technologie auch lizenzieren, wenn der richtige Partner kommt und so weiter. Aber das braucht einfach Zeit. Es gibt Universitäten in den USA, wo mit uns in Kontakt sind. Die wollen es unbedingt für ihre Studenten haben. Mental Health ist nicht einfach ein Event. Es ist auch nicht der fromme Wunsch, sondern das ist wirklich eine Grundlage. Und wir können das nicht beschleunigen. Wir sind da. Wir sind offen, wir helfen, wir tun uns gerne vernetzen mit Leuten und wir tun gerne in die Richtung bauen. Aber im Moment der absolute Fokus ist der einzelne individuell. Wir wollen, dort haben wir unseren Impact und dort haben wir den Impact für Millionenfache sozusagen.
Ja, letztendlich ist EarKick ein Business, ein Start-up-Business. Ihr seid ein Tech-Start-up. Der Herbert, dein Co-Founder, ist ja schon erfahren mit Tech-Startup. Er ist ein Techie. Du warst kein Techie gewesen vorher, hast du uns erzählt. Unser Podcast heisst ja Create Impact. Wir wollen Inspiration anbieten den Leuten, die wollen Impact generieren, auf welche Art auch immer. Und die davon durchaus unternehmerisch sein natürlich. Welchen Tipp gibst du Leuten mit, die eigentlich eine Idee haben, die auf den ersten Blick nicht technologisch ist? Sondern so wie bei euch, ganz einen Social Impact hat, auch ganz einen wichtigen. Und nachher muss ich gleich auch die technische Seite finden, dass ich überhaupt in die Masse rauskomme. Was ist dein persönlicher Tipp an Leute, die mit solchen Ideen am Umstudieren sind und immer denken, wie du mal hast, denkt, man sollte eigentlich. Man sollte.
Also auf jeden Fall, lasst euch nicht aufhalten. Es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Und was viel wichtiger ist, ist, dass du ganz ehrlich bist zu dir. Ist dir das wirklich so wichtig? Und bist du bereit, dafür zu bluten? Bist du bereit, dafür zu kämpfen? Weil, und das hat nichts mit Technologie zu tun. Gar nichts. Die Entrepreneurial Journey ist so brutal hart, zum Teil. Das Einzige, was du immer wirst haben, ist dein Purpose und deine Vision. Vielleicht hast du kein Geld mehr, vielleicht ist irgendwie das schiefgegangen und jetzt. Aber wenn du das nicht mehr hast, wenn du deinen Nordstern nicht mehr hast, dann bist du wie ein Schiff im Sturm und dann gehst du unter. Du hast kein Ziel und nichts. Ja? Und wegen dem, wenn man etwas machen möchte und man weiss, es kreiert einen Mehrwert für einen anderen Mensch und man ist sicher, man kann das auch testen, oder? Und ich selber stehe wirklich dahinter und ich bin bereit, mich total dort hineinzugeben. Dann ist das genug zum Anfang. Weil es gibt immer wieder andere Leute, die auch dort sind. Und Technologie, die kann man dazu kaufen, man kann davon überzeugen. Viele Leute gehen zu wenig wirklich tief gehen. Ist das etwas, das über Jahre hinweg meine Passion sein kann? Ist es etwas, wo ich felsenfest daran glaube, auch wenn alle anderen sagen, ich spinne? Ist es etwas, wo ich wirklich, nachher, wenn ich zurückschaue als 80-Jährige, sage, zum Glück habe ich das gemacht? Ja? Wenn es so ist, dann wirst du einen Weg finden. Du musst es einfach auch hoffentlich nicht allein machen. Ja? Also ich weiss, es ist nicht einfach. Es ist mein zweites Unternehmen. Aber das, was dich hebt, nochmal, ist deine Überzeugung davon, dass du für andere und für dich selber Wert generierst. Und das ist das, an was du es messen musst. Die Umsetzung, das findet sich schon.
Ich glaube, das ist ein optimales Schlusswort für die heutige Folge. Karin, herzlichen Dank, bist du Gast gewesen bei uns im Podcast. Ich bin sicher, wir werden noch einiges von dir und von Irkik hören. Super tolle Idee, super tolle Umsetzung, die ihr da auf die Reise geschickt habt. Und ich für mich werde sicher auch im Nachgang jetzt an diesen Podcast Irkik mal ausprobieren, weil es mich einfach wirklich wahnsinnig wundernimmt, den Panda mal lernen zu kennen. Und ja, gibt dir auch gerne Feedback, wie es mir dünkt.
Super, von dem leben wir, vom Feedback, vom brutal Ehrlichen. Und auch wenn irgendjemand jetzt da zulässt und es geht um die letzte Frage oder auch sonst, ich bin sehr erreichbar. Man kann mich über LinkedIn erreichen, man kann mir auch einfach schreiben, Karin, also Karin, K-A-R-I-N, @earkick.com. Ich antworte auch. Und hey, wir sind alle auf dem gleichen Weg.
Danke, Karin. Ich kann das nur bestätigen. Also, sie ist immer erreichbar. Man kann sie wirklich super erreichen. Vielen, vielen Dank, Karin. Du bist heute da gewesen. Bis zum nächsten Podcast. Adieu zusammen.